Wie zufrieden sind die Deutschen und was macht Menschen wirklich glücklich? Mein heutiger Gast im Denkraum, der forscht zu diesen Fragen und bringt jedes Jahr den Glücksatlas heraus. Ganz aktuell erschienen für das Jahr 2021. Er ist Professor für Finanzwissenschaft an der Uni Freiburg. Da sitzen wir auch gerade für die Aufnahme dieses Podcasts. Und ihr ahnt es schon, wer sich mit Finanzen auskennt, der versteht auch etwas vom Geld. Und in diesem speziellen Fall auch von der Frage, ob es tatsächlich das Geld ist, das Menschen glücklich macht. Ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch und heiße herzlich willkommen Professor Dr. Bernd Raffelhüschen.
Ja, da machen wir es mal ganz unformell, Hanna. Also moin und gehen wir gleich in medias res. Geld macht nicht glücklich, sagt der Volksmund. Und der Volksmund ist statistisch gesehen quasi ein Analphabet. Es ist völliger Blödsinn, was da erzählt wird. Geld macht glücklich. Das wissen wir auch. Wir wissen nur eines, Geld macht glücklicher. Und jeder von uns ist, wenn er mehr Geld hat, auch glücklicher. Aber das, was da an Zunahme des Glücks oder der Zufriedenheit entsteht durch mehr Geld, ist abhängig davon, wie viel ich schon mal im Vorfeld habe. Also wenn ich ganz reich bin, dann ist der Zuwachs von einem Hunni, den ich zufällig finde auf der Straße, anders als der Zuwachs an Zufriedenheit, den ich als Sozialhilfeempfänger habe, wenn ich denselben Hunni finde. Und das nennen wir im Prinzip den abnehmenden Grenznutzen des Geldes. Also Geld hat einen Grenznutzen für jeden von uns, der positiv ist. Aber je mehr ich habe, desto weniger schafft mir ein Euro mehr an Zuwachs in Zufriedenheit. Und nachher, so bei den ganz, ganz großen Millionenempfängern von Geld, wird wahrscheinlich der Zuwachs null sein oder fast null sein. Das wissen wir allerdings nicht, weil statistisch gesehen sind Millionäre oder Einkommensmillionäre im Regelfall nicht dazu bereit, in statistischen Untersuchungen teilzunehmen. Die haben keine Zeit dafür.
Das ist ja spannend. Du hast jetzt von Nutzen gesprochen im Zusammenhang mit der Zufriedenheit und im Zusammenhang mit dem Glück. Ich glaube, das sind zwei Begriffe, die müssen wir differenzieren, oder?
Ja, alle drei eigentlich, ne? Also Glück, Glücksforschung, also die Happiness Economics, die wir aus Amerika ja importiert haben, denn 2015 hat ja der Deaton seinen Nobelpreis dafür bekommen. Die Glücksforschung heißt tatsächlich im Angelsächsischen Happiness Economics und im Grunde genommen handelt es sich eigentlich um einen Übersetzungsfehler. Denn Happiness Economics mit Glücksforschung zu übersetzen ist schlicht falsch, denn was wir untersuchen ist nicht das Glück, sondern die Zufriedenheit. So, was ist statistisch gesehen der Unterschied? Das ist ganz einfach. Ich kann Glück haben und bei Rot über die Ampel laufen und das überleben. Ich kann aber auch Pech haben. Und es kommt ein Auto und erfasst mich. Das ist Glück und Pech. Ich kann Glück haben beim Lotto gewinnen und eine Million gewinnen. Und ich kann das Pech haben, ständig nur zu zahlen und nichts zu gewinnen. Diese Wahrscheinlichkeit, einen Lottogewinn zu machen, die kann dir jeder Statistiker im ersten Semester oder jeder Student im ersten Semester ausrechnen. Insofern ist Glücksforschung...
Wobei, das ist ja das englische Luck, oder? Im Vergleich zu Happiness, oder?
Nee, genau das Gegenteil. Happiness ist Glück. Ja. Aber Zufriedenheit, ja, Lucky Man, genau. Mhm. Der Lucky Man ist der glückliche Mann, der erratisch glückliche, der sozusagen zufällig Lottogewinn macht oder der zufällig bei Rot über die Straße geht und überlebt. Ja. Das ist der Lucky Man oder Lucky Woman. So, und insofern ist Glücksforschung jetzt falsch, weil Happiness Economics hätten wir übersetzen müssen mit Zufriedenheitsforschung. Denn das ist das eigentliche, was dahinter steht, Zufriedenheit. Ne? Der Pursuit of Happiness, den die Amerikaner sogar in die Verfassung geschrieben haben, hat nichts damit zu tun, dass ich einen Anspruch habe auf einen Lottogewinn, sondern ich habe einen Anspruch auf die Herstellung von Zufriedenheit in meinen persönlichen Verhältnissen. Das ist das, was man damit meint.
So, und diese Zufriedenheit, die ist wiederum abhängig von Geld, hast du herausgefunden.
Das ist genau der Punkt. Deshalb hat auch der Glücksatlas eigentlich die Fehlübersetzung mitgetragen. Mhm. Denn der Glücksatlas ist gar kein Glücksatlas. Der Glücksatlas ist ein Zufriedenheitsatlas. Mhm. Wir messen die Zufriedenheit von Menschen. So, wie machen wir das? Naja, das ist einfach eine Umfrage, wenn man es genau nimmt. Ja. Wir fragen Menschen auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du? 0 heißt... Da ist nicht viel. Das ist nichts sozusagen. Ich bin der Depri. Ne? Mhm. Ich bin der wirklich in totaler Depression alles nur schwarz sieht. 10 heißt, ich bin sozusagen Hans im Glück. Mhm. Ich habe alles, was ich will. Die Zufriedenheit ist das höchste Maß, das ich überhaupt realisieren kann. Besser geht's nicht, auf gut Deutsch. So, und jetzt schätzt jeder sich ein, das könntest du jetzt auch machen, auf der Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du? So, wenn ich dich das fragen würde, was würdest du jetzt sagen?
Da würde ich 9,5 sagen, aber auch nur, weil mein Mann mich das gestern gefragt hat und entsprechend bin ich vorbereitet, deswegen kommt das jetzt so aus der Pistole geschossen.
Das ist sehr gut, aber du kannst nur 9 oder 10 sagen. Ach, was
so,
sagst du?
So, Menschenskinder.
Dann? Also es gibt nur die ganzzahligen.
Ja gut, ein bisschen Luft nach oben muss bleiben, dann
also
eine
9. Also sagst du 9.
Ja.
Gut, das hätte ich so geahnt. Mhm. So, jetzt frag mich mal, wie viel ich habe.
Wie zufrieden bist du, Bernd, auf einer Skala von 0 bis 10?
Ja, und jetzt gibst du die Antwort für mich.
Ich hätte auch so eine 9.
Ja, ja. Ich schwanke immer zwischen 9 und 10. Mhm. Also außerhalb von Corona war ich immer bei 10 eigentlich. Mhm. Aber okay, jetzt können wir sagen, okay, ich bin ein bisschen gedämpfter und du ja auch. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum machen wir das? Mhm. Warum sagen wir 9? Warum sagt ein anderer 7? Warum sagt mancher vielleicht 5? Warum sagen die häufigsten, also der Medianwert, 7? Warum ist sozusagen der Durchschnitt 7,2 oder 7,1? Warum sagen wir das also? Woher kommt die subjektive Einschätzung unseres Zufriedenheitszustandes? So, und dann gehen wir hin und fragen dieselben Menschen, die das angekreuzt haben, auf der Skala von 0 bis 10, fragen wir jetzt aus. Und zwar fragen wir sie hunderte von Fragen mit Dutzenden von Unterfragen über ihre persönlichen Verhältnisse. Denn nochmal, ein Wissenschaftler interessiert sich nicht dafür, ob du jetzt 9 oder 10 oder 8 bist. Das ist uns eigentlich, sorry zu sagen, aber völlig egal. Mhm. Die Wissenschaft kennt nur eine wirkliche Frage. Und das ist warum? Mhm. Warum bin ich 9? Warum bin ich 7?
Ja.
Gibt es Gründe für Zufriedenheit? Mhm. Denn das ist das Einzige, was uns wirklich interessieren würde. Wenn es nämlich Gründe gäbe, dann könnten wir ja helfen, zufriedener zu werden. So, und deshalb brauchen wir die Gründe. Warum kreuzt der 7, 8, 9 oder 10 an? Mhm. Also fragen wir die Leute aus. Wir fragen sie nach ihrem Einkommen. Wir fragen sie nach ihrem Vermögen. Wir fragen sie nach ihrem Vermögen, wie sie es angelegt haben. Mhm. Wir fragen sie sogar darüber aus, Inland, Ausland. Wir fragen sie über ihre familiären Verhältnisse, über ihren Freundeskreis. Wir fragen sie darüber aus, ob sie einen Hund haben oder nicht haben. Wir fragen sie aus darüber, ob sie ins Kino gehen oder ins Theater oder in die Oper. Wir fragen sie aus über ihren Gesundheitszustand, wie sie ihren Gesundheitszustand einschätzen. Wir fragen sie darüber aus, was sie für ihre Gesundheit tun. Wir fragen sie darüber aus, kannst du dir vorstellen, alles, was an objektiven Lebensumständen diese Menschen begleitet, darüber fragen wir sie aus. Und das tun wir seit 1983, jedes Jahr dieselben Menschen. Es sei denn, sie sind zwischenzeitlich gestorben, dann können wir natürlich nicht das machen. Aber das sind Panelstudien. Diese Panelstudien benutzen wir, um eine Zeitreihe von Gründen für Zufriedenheit zu entwickeln. So, und das sind natürlich jetzt die Variablen, die uns erklären, objektiv, warum man zufrieden ist.
Ja.
Also objektive Zustände der Person, die erklären, warum er sich subjektiv wie zufrieden empfindet. Und diese Korrelation, das ist das Zentrum des Glücksatlases.
Und dafür gibt es sogenannte Determinanten, glaube ich, habe ich mal aus deinem Sprachgebrauch gehört, also Einflussfaktoren für diese Zufriedenheit. Und ich meine, ich hätte auch mal von dir gehört, dass es irgendwie so eine 5G-Phrase gibt, wo sich dann eben diese 5 Einflussfaktoren, vielleicht sind es die Haupteinflussfaktoren, dahinter verbergen.
Das ist tatsächlich so, dass diese G-Regel nichts mit Corona zu tun hat, sondern die ist schon 10 Jahre, glaube ich, alt. Bei der Vorstellung des ersten Glücksatlasses hatten wir, weil man ja Journalisten das erklären muss. Mhm. Und man muss Journalisten, sagen wir mal, Statistik erklären. Das ist schon ein schwieriges Unterfangen oft. Also braucht man irgendwie, sagen wir mal, Illustrationen. Mhm. Und die Illustration, die uns tatsächlich am Abend vor der Pressekonferenz eingefallen ist, oder mir eingefallen ist, das ist tatsächlich von mir. Denn der Glücksatlas selbst ist natürlich eine Studie, die ein bisschen so das nachäfft, was die Amerikaner schon immer gemacht haben. Aber das stammt tatsächlich von mir. Das waren die 4 Gs. Die 4 Gs des Glücks. Ja, das sind die 4 Hauptdeterminanten, die uns erklären, warum der Mensch eben halt 7, 8 oder 9 ankreuzt. Mhm. Ja, diese 4, sagen wir mal, Clustervariablen nennen wir das in der Statistik, also zusammengefasste Variablen, die den Bereich G wie Gesundheit abbilden, den Bereich G wie Geld, was wir eben ja schon hatten, den Bereich G wie Gemeinschaft und dann zuletzt den Bereich G wie Mentalität. Und da das kein G war, haben wir das als genetische Disposition irgendwie eingegeht. Und so hatten wir unsere vier Gs.
Wobei die Genetik, also ich habe auch Daniel Kahnemann gelesen, der sagt, die Genetik ist ja tatsächlich in Form der Temperamente, die ein Mensch hat, tatsächlich ein Einflussfaktor. Das war für mich was komplett Neues.
Ja, es ist sogar einer der ganz großen Einflussfaktoren. Ja. Also, und da muss man, sagen wir mal, als Statistiker auch ein bisschen Demut zeigen, denn wir können ja vieles erklären. Aber dieses Mentale, das Genetische in der Disposition, bin ich also der, der das Glas halb voll oder halb leer sieht, was ja objektiv derselbe Zustand ist, aber subjektiv in der Wahrnehmung genau das Gegenteil eigentlich induziert. Diese Frage ist mitentscheidend beispielsweise für alle möglichen Region-Rankings, für alle möglichen Dinge, die wir eben halt nicht erklären können. Es ist das weiße Rauschen in der Statistik, das Unerklärte, was wir da hinschieben, weil wir wissen, es muss irgendwo im Menschen selbst liegen. Während wir Geld messen können, wir wissen ja, wie reich ein Mann oder eine Frau ist. Wir wissen auch, wie gesund jemand ist oder wie er sich einschätzt. Wir wissen auch, wie viel Güter er hat in dem Bereich. Also das ist alles objektiv. Aber es bleibt diese subjektive Komponente der genetischen Disposition. Aber ich denke mir, wir sollten vielleicht erstmal mit den objektiven Dingen anfangen, bevor wir uns in diesen Wischiwaschi-Raum des weißen Rauschens sozusagen reinbegeben.
Das heißt, wir haben Geld, wir haben Gemeinschaft und Gesundheit und Genetik. Das sind die
Das sind die vier Gs. Ja? So, und das erste G ist G wie tatsächlich Gesundheit. Also ein kranker Mensch fühlt sich nicht besonders zufrieden und glücklich. Ja? Wobei das natürlich die Volksmeinung so darstellt. Und auch hier ist statistisch gesehen die Volksmeinung etwas daneben. Denn wir haben natürlich in den Panelstudien, das sind ja zigtausend Menschen, die wir da jedes Jahr fragen, haben wir viele Menschen, die noch nie gesund waren. Also die von Anfang an behindert waren oder die von Anfang an krank waren und chronisch krank waren oder die von Anfang an und so weiter. Und interessanterweise gibt es in der Varianz der Zufriedenheit in dem, was man ankreuzt, kaum Unterschiede zwischen jemandem, der schon immer krank war oder schon immer behindert war und dem, der schon immer gesund war und sich so auch eingeschätzt hat. Denn tatsächlich ist der objektive Gesundheitszustand gar nicht so das wirklich Entscheidende. Das wirklich Entscheidende ist, was mache ich draus aus meinem Leben? Also die Frage, ob ich dran arbeite, also ein behinderten Leistungssportler ist im Regelfall deutlich zufriedener als ein, sagen wir mal, Chips fressender, gesunder, aber etwas dicklicher Mann vom Fernseher. Also das ist ganz klar, wenn ich an meiner Gesundheit arbeite, wenn ich was tue für meine Gesundheit, dann ist das viel wichtiger, als gesund zu sein.
Ja? Also dieses regelmäßige Arbeiten dafür und dieses sich selbst bemühen um einen bestimmten Zustand, den ich erreichen möchte.
Ja. Also der Tipp ist einfach, lauf mal wieder. Ja? Also tu was, mach was. Dann empfindest du deinen Körper und die Körperlichkeit auch viel, viel anders wieder.
Also in allem, was ich zu diesem Thema gelesen habe, ist Bewegung immer ein Begriff und auch ein Thema, das überall wieder vorkommt und das ganz präsent ist. Für die Zufriedenheit.
Ja, ist es auch. Wobei es völlig egal ist, was du da machst, ob du als junger Mensch dann eben halt in deine Muckibude gehst oder ob du als ältlicher Mann wie ich dann eben halt versuchst, die Gesundheit so einigermaßen noch zu halten, indem du läufst morgens. Also das ist völlig wurscht. Es geht darum, dass du was tust, dass du eben halt nicht einfach das laufen lässt, sondern dran arbeitest. Also gebe Gesundheit ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Facette an der Zufriedenheit.
Dann haben wir die Gemeinschaft, dann haben wir die Menschen. So sind wir auch ins Gespräch gekommen, als wir uns kennengelernt haben. Habe ich ja die Behauptung mal gewagt, ohne dass die in irgendeiner Form wissenschaftlich hinterlegt war, dass dieses soziale Umfeld, die Gemeinschaft, die Menschen, von denen wir umgeben sind, dass die in meiner Erfahrung, ist es in dem Fall, so eine ganz große Auswirkung haben.
Ja, also G wie Gemeinschaft ist das zweite ganz, ganz wichtige G. Also wobei wir da natürlich die Gemeinschaft streuen auch in der Enge. Also die enge Gemeinschaft, die Ehe, die Partnerschaft, die Kinder, das ist was ganz, ganz Wichtiges für Zufriedenheit. Wobei, auch da muss man vorsichtig sein, dieses Kinder machen glücklich stimmt natürlich, aber jeder, der Kinder hat, weiß auch, dass sie nerven können. Also es ist eine Facette sozusagen des Glücks, Enkel machen auch glücklich. Mhm. Wahrscheinlich vielleicht sogar manchmal glücklicher als die Kinder. Also ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ja. Aber die Familie ist das A und O von Zufriedenheit natürlich. Eine intakte Familie natürlich. Die nicht intakte Familie nicht. Also vor der Scheidung ist der Mensch nicht besonders zufrieden. Mhm. Wobei im Scheidungsmoment die Menschen wieder zufriedener werden. Mhm. Die Zufriedenheit sinkt eigentlich vorher sehr stark ab. Das kennen wir ja durch diese Zeitreihen ziemlich genau. Mhm. Also wir können die wirklich verfolgen, wie so scheidungsgerammte Menschen in der Zufriedenheitskurve quasi nach unten gehen und dann sich irgendwann wieder auch erholen. So ähnlich sieht eine Kurve auch aus, wenn ein Hund stirbt oder ähnliches. Also das ist halt einfach so.
Oder auch wenn ein Mensch einen schweren Unfall hat und darauf als Konsequenz eine Behinderung vielleicht sogar hat, ist in dem Moment dieser Veränderung wahrscheinlich eine ganz krasse auch Unterscheidung dann da, aber dann irgendwann pendelt es sich.
Genau, das ist dieses situative Loch, in das man fällt und dann holt man sich wieder raus. Mhm. Wobei bei scheidungsgerammten Menschen das Loch nicht ein Loch ist, sondern es deutet sich vorher schon vieles an. Mhm. Und dann kommt sozusagen der Aufwärtstrend wieder. Also es gibt so Unterschiede in den Zeitreihen, die man verstehen kann. Nun ist aber nicht nur die Familie GEWI-Gemeinschaft, sondern GEWI-Gemeinschaft ist auch der Freundeskreis. Wobei Freundeskreis jetzt wirklich der ganz enge Kreis ist der Bekanntenkreis, der weitergeht. Also wir stellen wirklich fest, dass diese Gemeinschaftsaktivitäten, und zwar selbst das lapidare, ich gehe mal zusammen irgendwo ins Kino oder ich mache mal einen Abend mit Billard und Bier, für die Männer und für die Frauen vielleicht was anderes, das ist wirklich zufriedenheitsstiftend. Also das ganze Umfeld, die ehrenamtliche Aktivität, das Engagement in religiösen Gemeinschaften und so weiter und so fort. Das sind alles ganz, ganz wichtige Faktoren, die dieses GEWI-Gemeinschaft, das soziale Umfeld im Prinzip so abgrenzen. Und je mehr, desto besser.
Also das Thema Ehrenamt und anderen Menschen helfen, das zählt zu dem GEWI-Gemeinschaft damit dazu?
Ja, auch diese altruistische Komponente fragen wir ab und stellen immer wieder fest, dass ein gewisses Maß an Altruismus deutlich zufriedenheitsstiftend ist.
Und dann haben wir das Geld.
Da waren wir ja schon. GEWI Geld ist ganz klar. Je mehr, desto besser. Aber wenn der Bill Gates eben halt den Huni auf der Straße findet, ist es was anderes, als wenn du oder ich oder vielleicht sogar der gerade eingewanderte Migrant es findet.
Also hier in schnelles Denken, langsames Denken kann ich sehr empfehlen. Daniel Kahnemann, der spricht von einer Grenze von 75.000 US-Dollar in dem Fall als die Grenze, ab der man, wenn man zusätzliches Einkommen hat, er sagt null Unterschiede in der Lebenszufriedenheit spürt.
Ja, das hat der Kahnemann von dem Dieten geklaut, auf gut Deutsch. Denn das ist genau die Zahl, die Dieten damals herausgefunden hat. Und der Agnus Dieten hat ja den Nobelpreis 2015 bekommen.
Ah ja.
Für Studien, die er aber in den 50er und 60er Jahren gemacht hat. So alt sind seine. Also Nobelpreisträger sind immer edle alte Herren im Regelfall, die natürlich für Dinge ausgezeichnet werden, die sie in jungen Jahren gemacht haben und dann so kultiviert haben im Alter. Und der Kahnemann hat es tatsächlich herausgefunden und diese Zahl geistert auch überall rum, diese 75.000 Dollar. Und es stimmt wahrscheinlich, also Kahnemann hat es so, er hat es nicht wirklich statistisch nachgewiesen. Denn die Daten, die Kahnemann verwendet, die Dieten damals verwendet hat, sind so wie unsere Daten auch, damals noch nicht Panelstudien, aber Umfragedaten. So, und jetzt musst du dich einfach fragen, wenn ich in den 50er, 60er Jahren meine Studien mache, habe ich Daten aus den 40er und 50er Jahren. Jetzt musst du dir vorstellen, wie viel konnte ich mir, sagen wir mal, 1951 von 75.000 US-Dollar kaufen? Ja. Und wenn du dich dann hinstellst und sagst, dass jemand mit 75.000 US-Dollar heute gesättigt ist und keinen Zuwachs an Zufriedenheit hat, dann vergleichst du 75.000 US-Dollar mit 75.000 US-Dollar 1951 und heute. Das wäre dasselbe, als wenn du... Naja, das ist ein Witz.
Ja.
Also du hast wahrscheinlich die Grenze heute nicht bei 75.000, sondern eher bei 750.000 oder bei 1 Million Euro.
Meinst du, dass das so hoch ist?
Also bin ich mir ziemlich sicher, denn wir kennen ja diese Erschwinglichkeitsindikatoren. Ich weiß ja, was ich mir für einen Dollar kaufen konnte damals. Und damals, 1951, wenn du eine Luxuslimousine kaufen wolltest, dann hast du ein Zwanzigstel von dem bezahlst, was du heute bezahlst. Nochmal, es gab früher keine Autos unter 10.000 Mark. Das sind 5.000 Euro. Jetzt versuch mal, ein Auto zu kriegen für 5.000 Euro.
Ja.
Also das ist, also das sind eher 700 bis eine Million Euro in Kaufkraft heute. Und ich glaube, da stimmt das auch. Da gibt es kaum noch Zuwächse.
Ja.
Oder keine messbaren. Wobei auch hier muss man sich mit ein bisschen Demut bewegen. Sowohl ich wie auch der Herr Kahnemann, wie auch Dieten, denn das sind die beiden großen Nobelpreisträger, also ich bin da eher ein kleines Licht. Aber ich kann eines jedenfalls sagen, wir haben in unseren Studien noch nie einen Einkommensmillionär befragt, weil die haben nie die Zeit, einen Fragebogen, der so dick ist, über hunderte von Fragen tatsächlich auszufüllen. Also das gibt es nicht, das tun die einfach nicht. Deshalb können wir das auch nicht wissen, wir vermuten es. Und genauso war es bei Dieten auch. Die Dieten hat nie Einkommensmillionäre ausfragen können. So ähnlich haben wir es, wie gesagt, auch. Also wahrscheinlich ist es so, der Zuwachs ist gering, ganz gering. Aber negativ wird es nicht, denn Geld ist immer auch Statussymbol. Das muss man immer bedenken. Also ich habe selbst bei Einkommensmillionären, wenn ich Lohnverhandlungen mache mit diesen, immer den Anspruch, dass die mehr haben wollen. Und zwar nicht mehr haben wollen, weil sie großartig viel mehr Nutzen haben. Aber es ist eben halt, dass der andere doch auch fast so viel verdient wie man selbst. Also da vergleicht man sich dann eben halt in der Einkommensregion.
Das ist total spannend. Du hast gerade das Thema Status angesprochen und ich habe zwei Zitate mitgebracht. Eins von eben diesem Kahnemann, der sagt, zufrieden mit sich ist der Mensch nur, wenn er mehr erreicht als andere. Also seine Einschätzung, ob er zufrieden ist, hängt auch damit zusammen, wie zufrieden andere sind. Und Manfred Spitzer, Psychologe und Neurowissenschaftler, der hat ein amerikanisches Sprichwort in seinem Buch mitgebracht, das fand ich sehr spannend, der sagt, der Mann verdient viel Geld, der $100 mehr Geld verdient, als der Mann der besten Freundin seiner Frau. Also nochmal, der Mann verdient viel Geld. Also der Mann verdient viel Geld, der $100 mehr Geld verdient, als der Mann der besten Freundin seiner Frau. Und er ergänzt, es ist völlig unabhängig davon, wie viel er verdient. Es geht nur darum, dass er etwas mehr verdient als der, mit dem er sich vergleicht oder mit dem er von seiner Frau verglichen wird, jetzt in dem Fall. Also diese Feinheit, mit wem man sich vergleicht und was man als Messlatte anlegt, ist eben entscheidend dafür, wie ich mich einschätze. Das fand ich sehr spannend.
Ja, wobei letztes war amerikanisch.
Ne? Ja.
Ich meine,
gar nicht so recht.
Doch, dazu muss man ja wissen, was der Mann der besten Freundin seiner Frau verdient. Und in Amerika redet man über sein Gehalt. Ich glaube, in Deutschland wird das schwierig sein, das herauszufinden. Aber es stimmt schon, das Gefühl muss da sein, dass man mehr verdient als der Mann der besten Freundin seiner Frau.
Ja, weil sonst kannst du ja diese Zufriedenheit, wenn dich jemand fragt auf einer Skala von 0 bis 10 und ich schätze das für mich ein, dann muss ich ja eine Messlatte irgendwo haben, weil sonst kann ich ja gar nicht sagen, wie zufrieden ich bin.
Ja, ist genau der Punkt. Aber eins ist jedenfalls klar, was Kahnemann meint und adressiert ist, die relative Einkommensposition, die ich vergleiche. So, und das stimmt. Und die relative Einkommensposition muss natürlich nah sein. Ich würde mich als Durchschnittsverdiener ja nie mit dem Einkommensmillionär vergleichen, denn das ist nicht die Region, die wirklich für mich relevant ist. Für mich ist relevant die nähere Region, also das nahe Umfeld. So, und da ist natürlich Geld das Status, der Status als Symbol per se. Und zwar immer in Relation zu dem, was mir näher liegt. Also der Einkommensmillionär, der DAX-Vorstand wird sich immer mit einem anderen DAX-Vorstand vergleichen und nicht mit dem Pförtner. Ja? Der Pförtner wird sich mit dem Kollegen Pförtner vergleichen und mit denen, die vielleicht in den unteren Lohngruppen stecken. Also es ist eine Relation. Und da geht es natürlich darum, dass die relative Einkommensposition und vor allen Dingen die Veränderung der relativen Einkommensposition, das ist eigentlich das Entscheidende, oder der Ausblick auf eine Veränderung der relativen Einkommensposition, dass das viel, viel ausmacht. Ansonsten sind Einkommenserhöhungen oder auch Veränderungen der relativen Einkommensposition Never Ending Story. Denn tatsächlich vergesse ich sehr schnell, woher ich kam. Und gewöhne mich daran, dass ich mich dann in der nächsten Stufe, die ich erreicht habe, auch wieder mit denen vergleiche, die in der nächsten Stufe schon wieder sind. Und die andere Stufe habe ich vergessen. Also die Treadmill wird immer wieder bemüht und es ist halt so. Wobei, nochmal, relative Einkaufsposition ist eines, aber das, was ich mir leisten kann an Gütern, das andere. Und Geld ist halt das, dass ich Kaufkraft habe. Ja? Dass ich mir mein Umfeld gestalten kann. Dass ich mir vielleicht mit meiner Familie mein Reihenhäuschen leisten kann und einen Garten habe. Diese Ziele sind in Relation zu dem, was meine Leistungsfähigkeit ist, meistens abgesteckt und passen dann auch nachher.
Das heißt, Geld und eben diese 4G, die sind Einflussfaktoren für die Zufriedenheit. Das heißt, man kann wirklich sagen, Geld macht zufrieden. Das wäre eine Aussage, die du unterschreiben würdest.
Ja, aber immer im Zusammenhang mit den anderen Faktoren.
Mhm.
Ja? Okay. Denn nochmal, wir haben diese drei objektiven Rahmenbedingungen, die drei Gs, die objektiv absteckbar und messbar sind. Ich kann eben halt Geld messen. Ich kann Gesundheit auch messen. Ich kann auch Gemeinschaft messen, indem ich Aktivitätsskalen entwickle. Das kann ich alles statistisch messen. Das vierte G, die genetische Disposition, die kann ich nicht messen.
Ja.
Das ist in der Statistik letztlich das, was ich nicht durch die objektiven Variablen erklären kann. Also ich versuche zu erklären, warum du 6, 7, 8 oder 9 ankreuzt, durch die objektiven Dinge. So, und ich kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dann einschätzen, aufgrund der objektiven Variablen, was du ankreuzen würdest. Also wenn du mir sagst, was du verdienst, wie gesund du bist, was du tust, wie du und so weiter. Wenn ich also all die ganzen Antworten auf die Fragen habe, die ich dir gestellt habe, könnte ich dir sagen, was du wahrscheinlich ankreuzt. Aber die Restwahrscheinlichkeit, dass ich mich vertue, das ist der Störterm in der Statistik, das Erratische. Und diese erratische Störung ist letztlich nicht erklärbar, muss also von woanders kommen, als von objektiven Dingen. Und das ist das, was in unseren Köpfen passiert. Die Disposition, das halbvolle oder halbleere Glas. Ich bin eben halt so ein Hans-im-Glück-Typ. Mhm. Ja? Der hat ein Pferd gegen alles oder ein Klumpen Gold gegen nichts getauscht. Nein, aber war trotzdem glücklich. Mhm. Ja? Während wenn du da mit Depri reingehst, Hans-im-Glück wahrscheinlich ziemlich schnell Selbstmord gemacht hätte. Mhm. Also das ist das Entscheidende. Wie bin ich sozusagen da drauf? So und tatsächlich geht es dann in der Glücksforschung natürlich darum, nicht die Frage Geld macht glücklich, sondern die Frage ist, wie trägt Geld zur Zufriedenheit bei?
Ja.
Oder wie trägt Gesundheit zur Zufriedenheit bei? Und die Antwort kann ich nur im Zusammenhang mit den anderen Dingen stellen und beantworten und geben. Also deshalb ist die eigentlich statistisch zentrale Frage, die ich habe, nachdem ich die Gs quasi adressiert habe, ist die Frage, wie hängen die, also wie sind sie verknüpft?
Mhm.
Und dazu logarithmieren wir alles.
Ja.
So, oder anders gesagt, wir stellen uns die Frage, sind die Gs additiv verknüpft oder sind sie multiplikativ verknüpft? Also kann ich erklären, warum du 7, 8, 9 bist, indem ich sage, naja, ich nehme die Antworten auf G wie Geld und dann sage ich plus G wie Gemeinschaft plus G wie Gesundheit plus G wie genetische Disposition. Also muss ich alles nur zusammenfügen, summativ, additiv. Mhm. Dann würde Geld glücklich machen. Dann wäre die Antwort, Geld macht glücklich.
Ja.
Je mehr, desto besser. Weil je mehr Geld ich habe, desto mehr habe ich im Plus sozusagen der Addition. Tatsächlich ist das Glück allerdings etwas Multiplikatives.
Ah ja.
Das heißt, es heißt nicht...
Die Zufriedenheit.
G1 plus, ja. G1 plus. Plus G2, plus G3, plus G4. Ich mache es jetzt mal ohne Logarithmus.
Mhm.
Sondern es heißt G1 mal G2 mal G3 mal G4.
Ja.
So, und jetzt ist die Antwort eben halt, Geld macht per se erstmal nicht glücklich. Denn wenn ich viel Geld habe, also stell dir mal vor, du bist ein Depri.
Mhm.
Ja? Deine genetische Disposition sagt, du bist kurz vor Selbstmord. Du bist absolut übel drauf. Alles ist... Das halb leere Glas ist nicht nur halb leer, du sagst, da ist eigentlich nichts drin.
Mhm.
obwohl es halb voll ist. Aber du bist ganz, ganz übel drauf. Ja? Also der Depri. Und diesen Depri gibst du jetzt sozusagen Body Mass Index vom Feinsten. Mhm. Dem gibst du jede Gesundheit der Welt. Dem gibst du Gebe Gemeinschaft, also dem bindst du Helena, die schönste Frau der Welt vor die Brust. Dem gibst du die tollste Familie der Welt. 12 Kinder, alle wohlgelungen. Ja? Dem gibst du den besten Freundesbekanntenkreis. Den schüttest du zu mit Geld. Der hat alles an Geld, mhm. alles an Einkommen, alles an Vermögen. Ja? Der hat also G1 massiv, G2 massiv, G3 massiv. Aber G wie genetische Disposition ist 0. Und 4 mal 4 mal 4 mal 0 gibt nicht viel. Merkst du?
Ja.
Das heißt, es geht beim Glück nicht darum, zu sammeln, wie das Eichhörnchen. Jede Komponente mhm. und mehr und mehr und mehr und mehr. Es geht darum, ein wohl ausgewogenes Mixtum Compositum zu schaffen. Mhm. Mhm. Ja? Nur dieses Ausgewogene von allem ein bisschen. Mhm. Und von allem was Gutes. Das macht zufrieden. Und nur das kann Zufriedenheit stiften.
Du hast Zufriedenheit und Glück jetzt in einem Zusammenhang verwendet, weil das zwei Begrifflichkeiten sind, die du immer wieder in diesem Zusammenhang, den ihr erforscht, nutzt, oder weil es für dich vielleicht auch das Gleiche ist. Also ich versuche immer noch herauszufinden, was ist denn die Zufriedenheit, das haben wir gerade besprochen, die 4 Gs, und was ist im Vergleich dazu das Wohlbefinden, glaube ich, das Glücksgefühl, was vielleicht eher ja auch so was Situatives ist, wo ich sage, ich erlebe etwas und in dem Moment empfinde ich, weil es vielleicht auch eine Emotion ist, empfinde ich Glück. Und die Zufriedenheit, also meine Idee, ist vielleicht eher ein Zustand, ist vielleicht eher etwas, das ich so grundsätzlich annehme, dass das so ist, wohingegen Glück eben etwas sehr Schwankendes sein kann und etwas Situatives eher.
Klar. Und so wird es ja auch eigentlich verwendet im Sprachgebrauch. Mhm. Ich mache eigentlich denselben Fehler jetzt im Podcast, genauso wie wir beim Übersetzen von ja. Happiness Economics gemacht haben. Ja. Nämlich ich bringe die beiden Begriffe durcheinander.
Ja.
Und das tue ich auch. In meinem normalen Ausdruck bringe ich es durcheinander.
Ja.
Im Schriftlichen nicht.
Ja.
Da bleibe ich beim Genauen. Ich mache, wie gesagt, so, jetzt ist natürlich die Frage, wie die Frage gestellt werden.
Mhm.
Und die Frage des auf der Skala von 0 bis 10 heißt nicht, wie gut bist du jetzt gerade drauf, auf gut Deutsch, sondern es wird in einleitend auch ganz klargestellt, dass man jetzt nicht einfach sagen soll, okay, heute ist Sonnenschein, deshalb bin ich ein bisschen zufriedener als gestern, wo es regnete.
Mhm.
Sondern die Frage lautet, alles in allem, wenn Sie bedenken ja. sich die letzten Monate und die letzten Wochen, wie zufrieden sind Sie?
Mhm.
Also es geht um eine langfristige Zufriedenheitseinschätzung, ja. nicht um, wie bist du gerade heute drauf oder hast du gerade heute irgendwie das Gefühl, das ist ein glücklicher Tag.
Mhm.
Also das versuchen wir schon so zu adressieren in den Fragen, dass es eher um das Längere geht.
Und wenn man davon ausgeht, dass Glück eben genau dieses Situative ist, da ist die Empfehlung von Kahnemann, zumindest in dem Buch beschreibt er das so, dass wir versuchen, mehr von diesen Glücksmomenten zu schaffen. Das heißt, in Erlebnisse zu gehen, also wir erleben Glücksmomente mit anderen Menschen zusammen, in der Gemeinschaft, in der Bewegung auch. Also Menschen haben eher ein Glücksgefühl, wenn sie in Bewegung sind, egal in welcher Form, anstatt vorm Fernseher zu sitzen. Also in Bewegung, in Gemeinschaft entstehen solche Glücksmomente eher als in Ruhezuständen und wenn man alleine ist. Das ist mal so.
Ich würde sagen, da war er gar nicht dumm.
Ja.
Gut, Kahnemann ist schon einer der größten Köpfe, ja. die wir überhaupt haben. Das ist schon ein Knaller. Nein, stimmt natürlich. Die Folge der situativen Glücksmomente macht zufrieden.
Ja.
Ist ja logisch. Aber das ist natürlich etwas, wo wir in der Zufriedenheitsforschung nicht in dem Moment stehen bleiben ja. können. Sondern wir fragen ja sehr viele Menschen über sehr viele große, lange Zeiträume.
Mhm.
Und normalerweise kümmern wir uns nicht darum, ob wir jemanden gerade gefragt haben im Januar oder im März oder im Mai. Das geht durcheinander.
Mhm.
Nur in den Studien und der Umfragen, die wir selber für den Glücksatlas machen, da kennen wir natürlich genau den Zeitraum und den Zeitpunkt. was just für die Frage, wie Corona auf die Zufriedenheit wirkte, ganz entscheidend war. Mhm. Denn ob man bei Corona-Umfragen im Dezember oder Januar gefragt hat oder im Mai oder im Sommer, wo eigentlich mehr Leute an Insektenstichen gestorben sind als an Corona, macht einen totalen Unterschied aus.
Dann lass uns da doch mal drauf gucken auf das Jahr 2021. Die Lebenszufriedenheit der Deutschen ist so gering wie seit 1984 nicht mehr, habt ihr in dem Glücksatlas von 2021 herausgefunden. Jetzt kann man sagen, ja, Corona war, ist irgendwie verständlich, das hat uns alle irgendwo gefordert. Was ist es aber konkret an dieser Pandemie und an dieser Zeit, das zu so einer gravierenden Unzufriedenheit führt?
Naja, gravierende Unzufriedenheit, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Es ist auf jeden Fall ein deutlicher Abfall der Zufriedenheit festzustellen durch Corona. So, was wir gemacht haben, ist, wir haben, gut, im Wesentlichen, also wir forschen ja eigentlich erst seit 10-11 Jahren darum. Und insofern, die Daten von den 80er Jahren sind Umfragen, die damals erhoben worden sind, die wahrscheinlich auch schwer, sagen wir mal, vergleichbar sind. Aber die Zeitreihe, die wir gemacht haben, ist relativ einfach erklärt. Wir haben angefangen mit der Glücksforschung oder mit der Messung statistisch und sind dann eben halt überrascht gewesen, dass jedes Jahr es immer besser wurde. Mhm. Also seit 2009 oder so ging es immer bergauf. Ja. Die Leute waren immer zufriedener. Die Ossis haben uns am Anfang noch ein bisschen runtergezogen, aber weil sie waren deutlich weniger zufrieden als die Westdeutschen, aber das hat sich ziemlich angeglichen und so kamen wir bis zu Corona eigentlich in einen Spitzenwert. So hoch wie vor der Corona-Krise, also 2019, waren wir nie in der Zufriedenheit im Level. So, und das konnten wir natürlich den objektiven Faktoren auch gut zuschreiben, denn objektiv gesehen ging es ja uns immer viel besser. Also wir haben ja zwischen der Lehman-Krise und 2019 haben wir ein Wirtschaftswunder erlebt quasi. Also wir haben jedes Jahr Wirtschaftswachstum gehabt. Wir haben 5 Millionen Menschen mehr in Beschäftigung gebracht. Wir haben sowas kann man nur vergleichen mit den 50er und 60er Jahren. In den Medien war das ganz anders rübergekommen. In den Medien haben wir 2018 dann 10 Jahre Wirtschaftskrise gefeiert, obwohl wir ein Wirtschaftswunder hatten. Aber Medien sind anders drauf als Statistiker. So, und da sieht man ganz deutlich, es wurde alles besser. Alles wurde besser, als es vorher war. Und die Zufriedenheit wuchs und wuchs und wuchs. Und die Ostdeutschen haben natürlich ganz schön aufgeholt. Und dann kam dieser Knick, Corona. Was erwartbar war, was relativ klar war. Denn wenn alles so irgendwie zerbricht einem, wenn man als Mutter zu Hause sitzt mit den Kindern und Homeschooling macht, obwohl man wahrscheinlich Schwierigkeiten hatte, überhaupt vor einen Computer auf Skype zu bringen. Wenn man eine Freizeitaktivität hat, von 100 auf 0 geschraubt. Wenn man und so weiter und so fort. Dann bricht das natürlich zusammen. So, und das haben wir festgestellt. Das war jetzt nichts Überraschendes. Die Frage ist jetzt, wie schnell kommen wir aus diesem Tal der Tränen raus? Und insofern bin ich viel mehr gespannt auf die neuen Glücksatlanten, wie wir uns adjustieren in dieser Richtung. Wir haben ursprünglich gedacht, dass wir eigentlich einen leichten Knick nach unten kriegen und dann wieder ziemlich schnell auf das Zufriedenheitsniveau kommen, auf das alte. So wie wir in der Ökonomie ja auch gedacht haben, wir kriegen so einen leichten konjunkturellen Impuls nach unten oder so einen Lehman-Krisen-Impuls nach unten und dann geht es danach wieder hoch. Tatsächlich haben wir festgestellt, das alles stimmt nicht. Weder in der ökonomischen Diskussion haben wir den Konjunkturimpuls erkannt, sondern wir haben wirklich einen wachstumsbremsenden Impuls jetzt bekommen. Das ist also viel, viel langfristiger, als wir dachten. Und auch in der Zufriedenheitsforschung stellt sich raus, Corona ist ein langfristiger Schaden oder mindestens ein mittelfristiger Schaden, der so schnell nicht behebbar ist.
Das heißt aber, die Aussicht auf eine Veränderung in der Zufriedenheit ist ja auch wieder auf diese Faktoren, die 4Gs zurückzuführen. Das heißt, sobald unsere Gesundheit, sobald unsere Gemeinschaft, das Geld, diese Faktoren, sobald die sich verändern, würde auch die Zufriedenheit wieder steigen. Du hast ja vorhin hier das Thema Homeschooling angesprochen, Familien. Ich glaube, gerade Frauen, viele auch, die Homeschooling gemacht haben mit den Kindern, waren ja sehr betroffen auch davon. Ja. Gab es eigene Grafen auch dafür, dass die ganz arg gelitten haben darunter. Das heißt, wenn sich diese Einflussfaktoren, diese Determinanten verändern würden, dann würde sich die Zufriedenheit auch wieder verändern.
Ja, Ja, das würde genau passieren. Aber die objektiven Determinanten, also nehmen zum Beispiel G wie Geld. Natürlich ist G wie Geld gar nicht so durch Corona betroffen gewesen. Mhm. Wir hatten Kurzarbeitergeld für manche, das sieht man dann auch, dass da Zufriedenheit absackte. Ja. Aber das Kurzarbeitergeld war ja deutlich aufgestockt worden, auch für die meisten. Es hatte eigentlich kaum Einfluss. Bisschen, aber nicht viel. Das, was wirklich den Dämpfer gab, war das familiäre Umfeld. Mhm. Da sprichst du richtig die Frauen an, denn die Frauen waren im Grunde genommen von Corona viel mehr betroffen als Männer, jedenfalls die in den Familien. Und das Feld Freizeit, die Bereichszufriedenheit in Freizeit, die ist total abgesackt. Ist ja auch klar, weil wir hatten ja nur noch Angst. Corona ist ja im Grunde genommen, ich weiß es auch nicht so. Also ich bin kein Corona-Leugner, ich bin geimpft, ich bin geboostert, also ich mache alles mit da in der Richtung. Ja, aber am Anfang war die Angst und die Panik. Und die Panik und die Hysterie wurde 2020 jedenfalls massiv geschürt. Wir haben nur Negativschlagzeilen gehabt. Die Medien haben da wirklich Angst und Panik verbreitet. Die Politik, also ein Politiker kann nicht unterreagieren, er kann überreagieren, das geht, aber er darf nicht zu wenig tun, er muss zeigen, dass er das Ding im Griff hat. Also hat die Politik im Prinzip die Panik und die Hysterie, die man geschürt hatte, und die Angst, die dadurch entstand, verwaltet. Manchmal gut, manchmal schlecht. Zuversicht gab es nirgendwo.
Ja.
Es gab keine Institution, die in Deutschland gesagt hat, Leute, hört zu, das ist ein Schnupfen, der tödlich geworden ist und der ernst zu nehmen ist und wo wir dran arbeiten müssen und wo wir schnell irgendwo versuchen müssen, durch Impfungen etc. das Ganze in den Griff zu kriegen. Diese Zuversicht wurde nirgendwo irgendwo gesetzt. Ich hätte mir das ein bisschen von den Kirchen vielleicht gewünscht, dass die den Job mal ernst nehmen, den sie wirklich zu tragen haben. Aber auch da war null. Es war nirgendwo zu sehen, dass irgendwer sagte, Leute, das geht schon noch klar. Wir haben das erste Wirtschaftswunder mit Tuberkulose gemacht. Da sind die Leute auch infektiös gestorben. Und die Leute sind nicht nach Hause gegangen, sondern sie haben Deutschland wieder aufgebaut. Jemand, der so sich hingestellt hat und gesagt hat, das schaffen wir. Deshalb war Frust und Panik. Und so kommt auch der Abfall.
Und diese Angst, die ist wahrscheinlich in den Bereich der Gemeinschaft dann auch mit reingehüpft sozusagen, wo Gemeinschaft für uns eigentlich immer etwas Positives war. Wir haben uns getroffen, ausgetauscht und plötzlich war die Angst davor, sich mit anderen zu treffen.
Genau, wir hatten noch Angst. Wir hatten noch Angst davor, sich uns zu treffen. Wir hatten Angst vor Infektionen, wir hatten Angst vor... Und dann kam Weihnachten 2020. Nun muss man sich vorstellen, also statistisch gesehen war die erste Welle der Pandemie gar keine Pandemie. Die erste Welle war ein Witz im Verhältnis zu dem, was die zweite Welle war. Und die zweite Welle war die erste pandemische Welle.
Ja.
Also da starben fast 1000 Menschen am Tag, ja, in Spitzentagen. Das war in der ersten Welle vielleicht 200. Also das Weihnachten, Neujahr 2020, 2021, da hat es uns wirklich gebeutelt. Das war hart. Und da hatten wir auch in den Krankenhäusern wirklich Notstände. Aber, und da ist auch schon der Unterschied zu der ersten Welle, die keine war, die erste große Welle, die pandemische Welle, Weihnachten, Neujahr 2020, 2021, war schon wieder mit Hoffnung gefüllt. Denn wir wussten ja, dass es einen Impfstoff gab. Wir wussten ja, dass er kommen würde. Wir wussten, die Forschung waren so weit. Es war natürlich genetische Forschung, die wir eigentlich in Deutschland ja gar nicht haben wollen, weil das finden wir ja IFO-über. Die wollten wir ja eigentlich verbieten in Deutschland. Jetzt hat sie uns gerettet. Gott sei Dank haben wir es nicht verboten. Also da muss man ganz klar sagen, diese Esoteriker mit genetischer Forschung dürfen wir nicht tun. Die sollte man prügeln. Denn wir haben es geschafft. Und dann gingen wir mit Hoffnung aus der großen Welle 2021 raus. So, und jetzt könnten wir eigentlich auch viel Hoffnung haben. Stattdessen machen wir Omikron-Panik. Omikron ist eine Variante, die deutlich harmloser ist als das, was wir vorher erlebt haben. Wir ist deutlich infektiöser, natürlich, wir infizieren uns. Aber nochmal, Leute, wir müssen da durch. Und irgendwann müssen wir klar machen, dass das auch geht, dass wir die Zuversicht haben müssen, dass das machbar ist. Und wir brauchen Leute, die dieses Zutrauen irgendwo sehen. Und das ist jetzt adressiert an die Politik. Und wenn das kommt, dann wirkt das viel mehr als jedes Geld der Welt. Ne? Denn dann kommen die Leute wieder auf die richtige Spur.
Spannend. Das heißt, deine Prognose, wenn du eine wagen würdest fürs kommende Jahr, was meinst du, wie sich die Zufriedenheit entwickelt?
Also wir sind dabei, die ersten Wellen jetzt auszuwerten, aber leider kann ich noch nichts dazu sagen, weil wir sind gerade bei der ersten Welle dessen, was wir an Umfragen machen. Aber es wird spannend, glaube ich, wenn man vergleicht, wie die Monate sich entwickeln von jetzt, also Januar 22 bis in den Sommer rein. Den Vergleich haben wir nämlich schon durch das letzte Jahr. Auch im letzten Jahr haben wir Umfragen gemacht von Januar bis in den Sommer hinein. So, und im Vergleich können wir vielleicht dann, ja, vielleicht die Zuversicht schüren.
Also ich höre da eine Zuversicht raus für alle, die zuhören, für alle, die zusehen. Ich glaube, die ist ganz deutlich spürbar und ich glaube, wir brauchen sie auch im Moment ganz arg. Vielen Dank, lieber Bernd, für das besondere Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, alle, die zugehört und zugesehen haben, auch. Danke dir.
Gerne, Anne. Und ich mache dir jetzt einen Kaffee.
Gerne, das machen wir.